Heute bei «Apropos» die ukrainische Offensive. In Russland ist gestern, am 9. Mai, der sogenannte «Tag vom Sieg» gefeiert worden.
Уважаемые граждане России, дорогие ветераны,
der Putin hat eine grosse Rede gehalten und weitgehend das wiederholt, was man auch schon früher von ihm gehört hat. Unter anderem, dass zum Beispiel der Westen den Krieg angefangen hätte. Allerdings wirkt für ihn an dem Tag vom Sieg der Sieg in der Ukraine gerade ziemlich weit weg.
Am Wochenende konnten ukrainische Truppen einen strategischen Erfolg verbuchen. Im Süden bei Cherson gelang ihnen die Überquerung des Dnipro.
Statt mit einer eigenen Frühjahrsoffensive neue Städte oder Gebiete zu erobern, muss Russland bald eine Gegenoffensive von den ukrainischen Truppen abwehren. Ist das jetzt eine Trendwende in diesem Krieg? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit der Zita Affentranger. Sie ist Osteuropa-Expertin im Auslandressort vom «Tagi». Hallo Zita.
Hoi Mirja.
Zita, am 9. Mai feiert Russland traditionell den Sieg von der Sowjetunion über Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Seit der Angriff auf die Ukraine losgegangen ist, ist dieser Tag aber vor allem viel Kriegspropaganda. Was war gestern los in Moskau?
Also die Feierlichkeiten sind im ganzen Land ein bisschen zurückgestuft worden. Zum Teil hat man es sogar ganz abgesagt, also bei Städten in der Nähe von der Ukraine. In Moskau hat aber die grosse Parade stattgefunden. Wenn auch ohne Luftwaffen, das war schon letztes Jahr so. Dieses Jahr haben auch die ganz modernen Waffen gefehlt und es hat ein bisschen weniger Soldaten gehabt wieder. Dass das sonst üblich war.
Говорит и показывает Москва.
Wie du schon gesagt hast, der 9. Mai der markiert ja den Sieg über Nazi-Deutschland und es ist in Russland eine grosse Feiertag. Und zwar eben nicht erst seit Beginn des Krieges in der Ukraine. Und es ist auch nicht ganz alles Propaganda an diesem Tag. Weil der Zweite Weltkrieg, das ist bis heute so etwas wie ein lebendiges Trauma in der russischen Gesellschaft und eigentlich in der ganzen ehemaligen Sowjetunion. Weil kein Land hat im Zweiten Weltkrieg so viele Tote zu beklagen gehabt wie die Sowjetunion. Also je nach Schätzungen liegt die Zahl zwischen 20 und 25 Millionen Soldaten und Zivilisten. Das waren rund 14% der Bevölkerung. Mhm. Man muss sich das wirklich mal vorstellen oder sich zumindest versuchen, sich es vorzustellen. Da war wirklich jede Familie betroffen. Und der 9. Mai ist für viele Leute in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion eigentlich vor allem mal ein Gedenken an die verlorenen Angehörigen. Mhm. Aber natürlich, wie du sagst, der Kreml hat das Gedenken natürlich gekapert und eine Art Show daraus gemacht. Also, es gibt kaum etwas in Russland, das so haargenau inszeniert ist, wie die Parade zum 9. Mai. Und das ist auch dieses Jahr so gewesen. Also, der Putin ist da zwischen Veteraninnen und Veteranen auf dem Roten Platz gesessen und hat rund eine Dreiviertelstunde lang die Parade als Oberkommandierende abgenommen.
Уважаемые граждане России, дорогие ветераны.
Und in seiner Rede hat er dann die Grenze zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Spezialoperation in der Ukraine, wie er das nennt, hat er dann verschwimmen lassen. Also der Westen hat erneut einen Krieg angefangen gegen Russland, hat Putin gesagt. Der Westen wolle Russland vernichten, das sei ja nichts Neues. Und wir haben auf diesen Terror geantwortet. Die Antwort, das ist wahrscheinlich in seiner Logik der Krieg in der Ukraine. Und die Ukraine, die bezeichnet er als Geisel vom Westen. Und im Westen, dem ging es immer nur darum, allen anderen seinen Willen und seine Macht aufzuzwingen. Und darum gäbe es heute nichts Wichtigeres als Soldaten, hat er gesagt. Und vor ihm sind also Tausende gestanden in den Gala-Uniformen. Von ihnen hängt die Zukunft vom Land ab.
Gegen unsere Heimat wurde wieder ein Krieg angezettelt. Aber wir haben dem internationalen Terrorismus einen Gegenschlag verpasst.
Das sind Worte, wie man so oder ähnlich auch schon gehört hat. Du hast am Anfang aber auch gesagt, es ist alles auch ein bisschen kleiner ausgefallen dieses Jahr. Was sagt der 9. Mai dieses Jahr über den aktuellen Zustand des russischen Angriffs?
Dass der Putin mit einem sehr langen Krieg rechnet. Die russische Offensive, die ist ja diesen Frühling kläglich gescheitert. Und er hat aus dieser verfahrenen militärischen Lage seine Konsequenzen gezogen. Es ist Wochen her, dass der Putin einen Kommentar abgegeben hat, wirklich zur militärischen Lage, zum Stand der Kämpfe in der Ukraine. Er ist stattdessen dazu übergegangen, die Nation so auf etwas wie einen Krieg ohne Sieg einzuschwören. Also eigentlich besser gesagt, einen Krieg ohne Ende. Zunehmend wird der Krieg als etwas Normales dargestellt, als etwas, das einfach zum Leben gehört, wie Arbeit, Ferien, Kinderkriege. Russland sei in einem ewigen Krieg. Das hat er ja eigentlich auch faktisch in seiner Rede vom 9. Mai jetzt nochmal wiederholt. Und russische Beobachter sagen, das sei für ihn die beste Option, weil jedes Nachgeben in der Ukraine einer Niederlage gleich käme und das ist gefährlich für seine Macht letztendlich. Das Wichtigste für die russische Armee ist damit nicht mehr unbedingt ein schneller Vorstoss, der ja eben, wie gesagt, gescheitert ist, sondern Russland muss jetzt einfach die Stellung halten in der Ukraine.
Mhm. Die russische Frühjahrsoffensive, du hast es gesagt, die ist gescheitert. Jetzt reden wir eher von einer ukrainischen Frühjahrsoffensive. Wie stark bestimmt denn Russland überhaupt gerade noch das Kriegsgeschehen? Und wie stark die Ukraine?
Momentan steht der Krieg. Also beide Seiten versuchen punktuell vorzustossen, konzentrieren sich aber vor allem auf die Verteidigung des Terrains. Es wird gekämpft, an gewissen Orten, wie etwa im ostukrainischen Bachmut, auch sehr heftig, mit vielen Toten auf beiden Seiten. Zudem beschießt Russland die Ukraine wieder flächendeckend mit Drohnen und Raketen, also gerade in den letzten Tagen. In der ukrainischen Stadt gibt es Dutzende Opfer, wenn eines von diesen Geschossen einen Wohnblock trifft. Doch am Boden tut sich eben nicht viel. Keine Seite hat es bisher geschafft, die Oberhand zu gewinnen. Und alle scheinen irgendwie wie auf etwas zu warten, nämlich eben auf die lang angekündigte ukrainische Gegenoffensive.
Was braucht es denn eigentlich oder was heisst das eigentlich genau, um von so einer Gegenoffensive zu reden?
Dass eine Seite mit neu rekrutierten oder auch neu aufgestellten Kräften einen grossen, gezielten Angriff auf bestimmte Stellungen des Gegners startet. Also etwa so, wie die Ukraine das letzten Herbst gemacht hat, wo sie innerhalb von 2 oder 3 Tagen ein grosses Gebiet rund um Kharkiv in der Ostukraine von Russland zurückerobert hat. Ähnliches ist ja dann nachher im Süden in der Region Cherson passiert. Auch dort ein mächtiger, breiter Angriff der ukrainischen Truppen, wo nachher die Russen über den Fluss Dnieper zurückgedrängt haben.
Und wenn der Ukraine so eine Offensive würde gelingen, würde das sozusagen die Trendwende in diesem Krieg markieren?
Auf jeden Fall. Die Ukraine erhofft sich wirklich sehr viel von dieser Offensive. Sie will wie letzten Herbst klare Gewinne machen und damit natürlich Land zurückerobern. Aber eben nicht nur das, weil dem Gegner einerseits und dem Partner im Westen andererseits soll mit möglichst spektakulären Geländegewinn klar gemacht werden, dass die Ukraine das Heft in der Hand hat, dass sie eine Chance hat gegen Russland, dass sich der Krieg zu ihren Gunsten auf dem Schlachtfeld entscheiden lässt. Und die Ukraine braucht einen Sieg, auch wenn der vielleicht territorial nur begrenzt ist. Aber sie braucht den Sieg auch für eine bessere Ausgangslage bei allfälligen Gesprächen mit Moskau. Weil für die Ukraine geht es bei dieser Offensive wirklich um sehr viel, um enorm viel. Sie ist quasi zum Erfolg verdammt. Das ist wohl der Grund, warum Kiew so lange zögert und sich wirklich maximal gut vorbereitet.
Und Wie nah ist denn so eine ukrainische Gegenoffensive schon? Stand heute?
Das weiss letztendlich niemand. Vermutlich ist nur ein ganz kleiner Kreis wirklich darüber informiert, was da genau geplant ist und wo das genau geplant ist. Wir reden jetzt seit Wochen davon. Es sind Spezialkommandos zum Beispiel über den Dnieper gebracht worden. Da hat man das Gefühl gehabt, das könnte Vorbote sein für die Offensive. Aber ein wirklich breiter Schlag hat noch nicht stattgefunden.
Schauen wir uns doch so ein bisschen Szenarien an. Wo würde die Offensive dann mutmaßlich stattfinden?
Letztendlich weiss auch das niemand. Es ist eine hochgeheime Angelegenheit. Aber es gibt natürlich Szenarien. Aber letzten Herbst haben auch alle gemeint, also inklusive die russische Militärführung, dass die Ukraine im Süden angreifen wird. Aber der Vorstoß ist dann im Osten gekommen und hat die russischen Truppen völlig unvorbereitet getroffen. Und Spekulationen darüber, wo die stattfinden wird, die Offensive, denke, die muss man mit Vorsicht geniessen. Am wahrscheinlichsten ist aber wohl der Vorstoß im Süden, und zwar in der Region von dem Atomkraftwerk Saporischschja, wo von Russland ja kontrolliert wird. Weil wenn es der Ukraine dort unten gelingt, wie ein Keil in die russischen Stellungen zu treiben, dann würde das über den Geländegewinn raus eben auch den russischen Nachschub massiv stören und Probleme bereiten. Heute hat Russland ja entlang vom Asowschen Meer wie eine Art Landbrücke erobert. Und einen erfolgreichen ukrainischen Vorstoß in Saporischschja könnte eben diese Brücke zerstören oder unterbrechen. Allerdings wissen das auch die Russen und sie haben massive Befestigungsanlagen gebaut in dieser Region. Aber nicht nur in dieser Region, sondern eigentlich entlang von der ganzen 1000 Kilometer langen Front. Und die Ukrainer können das mal sicher nicht mehr auf ein Überraschungsmoment hoffen, wie noch letzten Herbst.
Mhm. Du hast jetzt die Region Saporischschja schon erwähnt, um das gleichnamige AKW herum. Wie gefährlich ist die Situation dort, wenn dort jetzt Angriffe stattfinden würden?
Also ein Atomkraftwerk, das praktisch an der Front steht, das ist natürlich ein enormer Risikofaktor. Also Russland hat ja die letzten Tage jetzt Zivilisten evakuiert. Das hat man im Herbst auch in Cherson gemacht. Also man befürchtet wahrscheinlich einen Angriff in diese Richtung. Und das hat natürlich die Spannungen und auch die Nervosität um das AKW und auch in dem AKW nochmal massiv steigen lassen. Einerseits ist da natürlich die Angst vor einem Beschuss oder vor Beschädigung vom Kraftwerk. Dazu sagen Experten, dass sowohl die 6 Reaktoren als auch die Gebäude, wo die Brennstäbe gelagert werden, mit dicken Schutzwänden ausgerüstet sind und Artilleriefeuer eigentlich kein Problem sind. Anders sieht es natürlich dann aus mit Panzerfäusten oder Raketen oder panzerbrechender Munition, wo wahrscheinlich dann eben die Schutzhülle würde durchschlagen. Zudem muss das AKW ja auch versorgt werden, um sicher können zu funktionieren. Also, es braucht zum Beispiel Strom zur Kühlung. Und von diesen 4 Stromlinien, die es vor dem Krieg gegeben hat, ist nur noch eine, die funktioniert. Und falls die ausfällt, hat man noch für ein paar Tage Generatoren, Dieselgeneratoren. Aber auch diese Dieselgeneratoren brauchen natürlich Nachschub.
Und also wenn das AKW getroffen wird oder eben müsste komplett runtergefahren werden, dann wäre ja die Gefahr von einer nuklearen Katastrophe in diesem Gebiet relativ hoch.
Es ist zumindest nicht auszuschliessen, ja.
Wo wir das letzte Mal im Podcast miteinander geredet haben, das war Anfang April, damals hat Russland zumindest so einen kleineren Erfolg vermeldet, nämlich hat es Fortschritte gegeben rund um die Stadt Bachmut. Dort sind die Wagner-Truppen, haben zum Teil Aussenbezirke eingenommen. Und jetzt hat der Chef dieser Wagner-Truppen, der Jewgeni Prigozhin, angekündigt, er wolle seine Truppen wieder diese Woche aus Bachmut abziehen.
Ich обращаюсь от себя лично, от совета командиров ЧВК Вагнер, от бойцов ЧВК Вагнер.
Was bedeutet das?
Der Herr Prigozhin macht sich und seine Wagner-Söldner gern sehr wichtig. Und er tut so, als hänge die Zukunft vom ganzen Land und Erfolg oder Misserfolg im Ukraine-Krieg allein von ihm ab. Er inszeniert sich da dazu sehr gekonnt, zum Beispiel vor frisch aufgeschütteten Gräbern, vor getöteten Soldaten. Also er hat inzwischen seine Drohung schon wieder relativiert oder zurückgezogen, je nachdem, wie man es interpretieren will. Er pokert mit solchen Statements einfach um die Macht, um Aufmerksamkeit, vor allem auch um die vom russischen Präsident Putin, weil von dem hängt seine Macht letztendlich ab. Fakt ist, dass in der ukrainischen Stadt Bachmut die letzten Monate vor allem Wagner-Soldaten gekämpft haben und tausende Verluste erlitten haben. Und das hängt damit zusammen, dass der Prigozhin Häftling für den Kampf in Gefängnis rekrutiert hat, wo er dann einfach gnadenlos als Kanonenfutter verheizt hat. Und trotzdem ist Bachmut bis heute noch immer nicht gefallen. Fakt ist auch, dass der Prigozhin sich als Ultranationalist gibt und die Militärführung inklusive der Verteidigungsminister persönlich zum Teil scharf kritisiert. Er sagt, die seien inkompetent, hätten überhaupt keine Ahnung, wollen seine Leute den Sieg stellen und liefern ihnen darum keine Munition mehr. Aber der Prigozhin macht auch an der Front im Wesentlichen eigentlich, was er will. Also seine Soldaten sind nicht im Oberkommando der russischen Armee unterstellt. Und der Krieg findet ja nicht nur in Bachmut statt, wo, wie Experten sagen, strategisch gar noch nicht einmal von besonders grosser Bedeutung ist. Und wie gesagt, die Front die ist 1000 Kilometer lang und dort stehen reguläre Soldaten der russischen Armee und nicht Wagner-Söldner.
Seit der Krieg dauert jetzt schon über ein Jahr. Du hast gesagt, an gewissen Orten kämpfen Häftlinge, die russische Armee natürlich auch. Kann man eigentlich beziffern, wie viele Menschen aktuell in der Ukraine an der Front stehen oder kämpfen?
Alles, was mit Zahlen zu tun hat, hüten beide Seiten als Staatsgeheimnis. Also es gibt lediglich Schätzungen von westlichen Beobachtern oder von westlichen Militärs. Beobachter sagen, die Ukraine habe für ihre geplante Offensiven etwa 110'000 Mann zur Verfügung. Russland hat im Herbst mindestens 300'000 Leute rekrutiert. Wie viele von denen wirklich schon an der Front sind oder immer noch an der Front sind, ist aber unklar.
Mhm. Und kann man etwas dazu sagen, wie viele schon gestorben sind in diesem Krieg?
Auch bei den Verlust gibt es letztendlich nur Schätzungen und man muss bei den Verlust noch etwas im Hinterkopf haben. Also wenn von Verlust dreht ist, dann sind in der Regel Verwundete und Tote gemeint. Nämlich einfach alle, die in dem Sinn nicht mehr kämpfen können. Und es geht sicher alles in allem um Zehntausende von Toten. Die Dokumente der USA zeigen, dass die russischen Verluste in etwa doppelt so hoch sind wie die ukrainischen. Auf der ukrainischen Seite sollen laut dem geleakten Dokument 17'000 Mann gefallen sein. Der Zeitraum ist aber nicht angegeben. Also man weiss nicht, von welcher Zeit die Rede ist. Dem stehen laut den US-Angaben deutlich höhere Verluste von etwa 43'000 gegenüber. Und neueste Schätzungen aus Washington, die reden von mehr als 20'000 russischen Soldaten, die getötet worden sind, allein seit dem September. Weitere 80'000 werden als verwundet angegeben. Und die Ukraine, die behauptet, die russischen Verluste seien 10-mal höher als die eigenen. Also die Zahlen sind sehr viel höher. Und die EU hat für die Ukraine Ende letztes Jahr einmal 100'000 Tote und Verwundete genannt als Verlust. Aber nach einer erbosten Intervention aus Kiew ist die Zahl wieder zurückgenommen worden.
Es gibt in diesem Krieg also wahnsinnig viele Tote, das kann man sicher sagen. Russland ist ja eigentlich rein zahlenmässig der Ukraine überlegen. Was sind die Gründe, wieso sie nicht erfolgreicher sind?
Ja, die Liste die ist lang und ich versuche es ganz kurz zu machen. Also die ukrainische Kampfmoral die ist sehr hoch. Die Soldaten kämpfen viel besser und viel professioneller, als man gemeint hat. Und sie haben vom Westen mächtige Waffen bekommen, die der russischen Armee schwer zusetzen. Und die russische Armee auf der anderen Seite hat hohe Verluste gehabt am Anfang des Krieges, vor allem auch bei den Spezialeinheiten. Die russische Militärführung mache schwere Fehler, sagen Experten. Und viele russische Soldaten, die sind mehr schlecht als recht ausgebildet. Und häufig fehlt es ihnen auch noch an der richtigen Ausrüstung. Und die Motivation der russischen Soldaten ist in der Regel natürlich sehr viel kleiner als die vom ukrainischen Gegner. Die verteidigen schliesslich ihre Heimat.
Welche Gründe spielen bei dem Ganzen auch auf der anderen Seite die internationalen Waffenlieferungen für den Erfolg der Ukraine?
Die spielen die entscheidende Rolle. Weil dass die versprochenen Lieferungen noch nicht alle angekommen sind und die Soldaten zum Teil auch noch am neuen Gerät ausgebildet werden müssen, das könnte ein wichtiger Grund dafür sein, dass die Offensive eben noch nicht gestartet ist. Und bei dieser Offensive werden dann erstmals die vom Westen gelieferten Kampfpanzer zum Einsatz kommen. Und von denen erhofft man sich natürlich deutliche Vorteile. Weil bisher hat sie der Ukraine an schwerem Material gefehlt. Die Ukraine hat sich allerdings viel mehr Panzer gewünscht, als sie zugesagt bekommen hat. Und ob dann die Panzer reichen, die sie haben, um einen entscheidenden Schlag gegen die russische Armee zu führen, das wird man dann sehen.
Mhm. Ob sie mehr Panzer und Kriegsmaterial bekommen, das wird ja immer wieder diskutiert in vielen westlichen Ländern. Was wäre, wenn die Waffenlieferungen nachlassen würden?
Dann ist der Krieg für die Ukraine wohl verloren. Also darauf wartet der Kreml ja auch schon lange, nämlich dass die westliche Solidarität nachlässt und die eigenen Streitkräfte wieder die Oberhand gewinnen. Also der Putin ist überzeugt, dass die Zeit auf seiner Seite ist. Und wenn sich die Ukraine nicht mehr verteidigen oder auch nicht mehr vorstossen kann, dann wird im Westen sofort der Ruf laut werden, einen Kompromiss am Verhandlungstisch zu suchen. Aber so ein Kompromiss ist ja weit und breit nie in Sicht, weil der Putin hat grosse Gebiete der Ukraine im Osten und im Süden als russisch erklärt. Also er betrachtet die als Teil von Russland. Zudem verlangt er faktisch eigentlich die Kontrollen über das Nachbarland. Daran hat sich die letzten Monate nichts geändert und der Putin kann und wird auch noch lange Krieg führen, um seine Ziele zu erreichen. Und Verhandlungen würden damit automatisch quasi in Richtung von einer wie auch immer gearteten Kapitulation von der Ukraine gehen. Und das ist auch letztlich der Grund, warum sich der ukrainische Präsident Zelensky eben nicht mit dem Putin an einen Tisch setzen will.
Danke vielmals, Zita, für die Einschätzungen zu der aktuellen Lage in der Ukraine.
Das ist sehr gern geschehen.
Wer will die aktuelle Berichterstattung weiterverfolgen? Wir haben bei uns auf der Webseite und in der App unter anderem einen Ticker und natürlich auch immer wieder Analysen und hintergründige Beiträge zu der Situation in der Ukraine und in Russland. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.
«Apropos» ist eine Produktion vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion «Tamedia». Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch weiter oder ihr gebt «Apropos» eine Bewertung in eurer Podcast-App. Bei Fragen, Kritik oder Lob könnt ihr uns direkt erreichen auf podcasts@tamedia.ch. Übrigens, wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten mit einem Abo machen. Alle Infos findet ihr auf tagiabo.ch.